Deutschlandfunk, Kultur heute.
Diese Sendung beginnt mit der Stimme des US-amerikanischen Schriftstellers Paul Auster. Der hatte sich im Vorfeld der US-Wahlen gefragt, wie der amtierende Präsident Donald Trump wohl auf eine Niederlage reagieren würde.
Well, what if he refuses to leave? Then we're faced with something that's never happened in the United States history.
Was passiert, wenn er sich weigert, das zu akzeptieren? Dann stehen die USA vor einer Situation, die es noch nie gegeben hat. Selbst während Kriegen und sozialen Unruhen gab es immer einen friedlichen Übergang. Aber das ist diesmal nicht gewiss und das birgt die Gefahr eines gewaltigen Konflikts. Und mit all den Waffen da draußen und den Menschen, die begierig darauf sind, sie auch zu benutzen, ist das ein Rezept für Chaos.
Es ist weiterhin offen, ob der Wahlsieger in den USA Joe Biden oder Donald Trump heißen wird. Die Auszählung der Stimmen läuft noch. Aber Trump hat sich trotzdem schon vor Stunden zum Sieger erklärt und nährt so die Sorge, die auch Paul Auster umtreibt, nämlich die, dass der Präsident eine mögliche Niederlage nicht akzeptieren könnte. Über die Wahlen in den USA kann ich jetzt sprechen mit der Schriftstellerin und Büchner-Preisträgerin Felicitas Hoppe. Sie kennt die USA gut, hat dort gelebt und studiert und unterrichtet. Und 2015, also ein Jahr bevor Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde, ist sie quer durchs ganze Land gereist. Diese Reise hat sie literarisch verarbeitet in ihrem Buch Pravda. Felicitas Hoppe, Sie waren die halbe Nacht wach, haben Sie mir vorhin schon erzählt, und verfolgen die Entwicklungen rund um diese Wahlen genau. Welche Gedanken gehen Ihnen in diesen Stunden durch den Kopf mit Blick auf dieses Land, das Ihnen ja sehr nahe steht?
Ja, mir gehen natürlich alle möglichen Gedanken durch den Kopf. Gestern Nacht saß ich hier mit einer guten amerikanischen Freundin und einem anderen Freund zusammen. Wir haben so eine kleine Tradition einer Wahlparty, wobei ich in diesem Fall weniger von Party sprechen möchte. Wir schließen auch immer Wetten ab und natürlich herrschte im Großen und Ganzen eine große Ratlosigkeit. Und ich denke, Paul Auster hat das in seinen Worten sehr gut ausgedrückt, welche Bedrohung über diesem Land liegt, dass ich so lange kenne, das ich immer sehr geliebt habe und das jetzt doch sehr großen und verstörenden Veränderungen unterworfen ist.
Das heißt, Sie sind ähnlich alarmiert und besorgt mit Blick auf die nähere Zukunft der USA.
Ja, ich bin durchaus alarmiert und besorgt. Allerdings bin ich das schon länger, denn die letzten 4 Jahre, auch im ständigen Austausch mit Freunden in den Vereinigten Staaten, die waren ja sehr dunkel grundiert und deshalb überrascht mich diese Entwicklung jetzt eigentlich überhaupt nicht. Und ich denke, das Wichtigste ist, hier nicht in irgendeine Panik oder Hysterie auszubrechen, sondern tatsächlich über Handlungsweisen nachzudenken, die aber auch über einen Aktionismus oder auch über schöne Worte hinausgehen. Wir sind ja umzingelt von Kommentaren, von Appellen, was nicht zu dulden sei. Aber wir dürfen nicht ignorieren, dass im Grunde genommen Dinge anstehen, die tatsächlich zu tun wären. Wir haben es ja bei diesem amerikanischen Wahlsystem mit etwas zu tun, was über die Maßen veraltet ist, das also sehr reformbedürftig ist. Und da helfen Appelle nicht weiter. Also ich bin natürlich sehr entsetzt über Trump, aber ich bin auch enttäuscht von den Demokraten.
Sie sind enttäuscht von den Demokraten. Würden Sie das noch ein bisschen ausführen?
Also ich denke, dass die Aufstellung, also die Kandidatur von Biden, sehr stark auf die Person Trumps ausgerichtet war. Also er ist sozusagen das Antidot zu Trump. Das heißt, alles, was hier die Demokraten vorgenommen haben, war eigentlich die Verhinderung des schlimmsten Übels. Und das lässt doch ein wenig Alternativen vermissen, nämlich mit einem Programm aufzutreten, das ganz deutlich macht, wohin die Reise gehen könnte. Und dies ist ja eigentlich in erster Linie ein Verhinderungswahlkampf gewesen. Also alles ist weniger schlimm, als dass Trump wiedergewählt wird. Aber was dann geschehe oder welche Möglichkeiten sich daraus ergeben, das ist doch ein bisschen im Nebel geblieben.
Für Ihren Roman Pravda, das habe ich vorhin schon gesagt, sind Sie 2015 quer durch die USA gereist. Wie würden Sie sagen, hat sich das Land, hat sich diese Gesellschaft seither verändert, also unter Donald Trump?
Also ich möchte dazu ganz allgemein sagen, dass wir hier ein großes Problem haben, auch als Intellektuelle, als Schreibende, als Denkende und Sprechende und auch als Reisende. Damit will ich sagen, wer ein Land bereist, hat dieses Land noch nicht erfahren. Also man sammelt Stimmen, man sammelt Impressionen und deutet die dann auf seine Weise aus. Aber um dieses Land wirklich zu begreifen und zu verstehen, muss man in diesem Land leben oder müsste vielleicht an Orten dieses Landes leben, an denen wir uns weniger gern aufhalten würden. Ich meine damit vor allem den mittleren Westen, den wir durchfahren haben. Das ist das klassische Flyover-Country, wo sich Reisende und Besucher eben ungern aufhalten. Und um zu begreifen, woher der ganze Unmut kommt, der natürlich auch viel mit Ignoranz und Dummheit zu tun hat, müsste man sich dort länger aufhalten. Und natürlich haben wir am Wegesrand Zeichen gesammelt. Oder wenn Sie eine Kassiererin fragen, wer eigentlich der Senator in Ihrem Bundesland ist und Sie zur Antwort erhalten, I don't know, they come and go, dann ist das natürlich ein Indiz auch für eine Müdigkeit und Erschöpfung, die dieses Land, glaube ich, in Gänze kennzeichnet.
Ich würde gerne mit Ihnen als Schriftstellerin noch ein bisschen sprechen über die politische Sprache, die Donald Trump geprägt hat. Nach seiner Wahl 2016 haben Sie ihn in einem Interview mal als einen skrupellosen Geschichtenerzähler bezeichnet. Würden Sie ihn heute auch noch so nennen?
Das ist jetzt fast schon ein bisschen zu harmlos. Also, dass die Vereinigten Staaten immer ein Land der großen Märchenerzählungen und der Siegernarrative waren, das ist ja bekannt und das wissen wir als Schriftsteller. Wir arbeiten ja manchmal mit ähnlichen Mitteln. Das Problem ist, dass diese Sprache natürlich eine Schwarz-Weiß-Sprache ist. Sie ist grobschlächtig, sie lässt nicht die geringsten Differenzierungen zu. Also ein literarischer Umgang mit der Welt im Sinne von Mehrdeutigkeiten, die Differenz meinen und die keine Feindbilder meinen, das lässt die Sprache von Donald Trump überhaupt nicht zu. Und ich sehe eine große Gefahr, dass die andere Seite sich sozusagen diesem Stil anpasst. Also wir orientieren uns gewissermaßen an Trump, weil wir vielleicht denken, wir können ihn nur noch mit seinen eigenen Mitteln schlagen. Der ganze Ton, die ganze Propaganda, das manipulative Sprechen ist natürlich desaströs.
Würden Sie also sagen, habe ich Sie richtig verstanden, dass auch die amerikanischen Intellektuellen verbal aufgerüstet haben?
Also, soweit ich das beurteilen kann, ja, also im Sinne der Drastik und auch des Alarmismus. Hier werden ja große Worte aufgerufen vom Niedergang der Demokratie bis hin zum Faschismusvorwurf etc. etc. Und ich glaube, das sind Szenarien, die deshalb aufgerufen werden, weil man die Menschen auf- und wachrütteln möchte. Zu diesem Behuf würde es sich aber eher lohnen, also statt jetzt nur in der Jetztzeit zu verharren, und da bin ich auch mit Paul Auster gar nicht ganz einverstanden, dass es niemals so schlimme Zeiten oder Szenarien gegeben habe. Blicke zurück in die Geschichte lohnen sich. Sie machen natürlich Arbeit, man muss das ein wenig studieren, und wenn man beispielsweise den Klassiker über die amerikanische Demokratie liest, der ja fast 200 Jahre ist, über die Demokratie in Amerika von Alexis de Tocqueville, dann wird man dort auf Äußerungen stoßen, die von einer Gegenwärtigkeit sind, die einen fast also erschüttert, würde ich sagen. Und diese Lektüren empfehle ich, diese Auseinandersetzung empfehle ich, denn Europäer neigen sehr stark zu einem ihrerseits ignoranten Blick auf die Vereinigten Staaten, weil sie sie eigentlich nicht gut kennen.
Bleiben wir noch einen kleinen Moment bei der Sprache Donald Trumps. Ein Kennzeichen dieser Sprache ist ja, dass er immer wieder Dinge behauptet, für die es keine Belege gibt, die einfach nicht stimmen. Auch jetzt rund um die Wahlen hat er das wieder gemacht. Haben Sie den Eindruck, dass sich dadurch das Verhältnis der Amerikaner zu Wahrheit und Lüge, dass sich ihr Umgang mit Fakten nachhaltig verändert hat?
Ja, das ist natürlich der Fall und das ist eine ganz große Not. Denn wenn jemand auf diese Art und Weise agiert, sprachlich agiert, übrigens auch gestisch agiert, also das ganze Repertoire der Gesten gehört ja bei Trump ganz stark dazu. Er ist ein Performer, er ist ein Schauspieler. Er ist sicherlich einer der inhaltsleersten Politiker, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und das ist ein Hinweis darauf, dass die Politik natürlich dazu neigt und nicht nur in den Vereinigten Staaten zu einem Theater zu verkommen, wo die größere Geste gewinnt. Und dies erschüttert natürlich jedwedes Vertrauen in Zusagen, also verlässliche Zusagen, die ein Staatsmann machen sollte, und natürlich das Vertrauen in die Demokratie. Das heißt, wenn ich Wähler bin und eine rechtlich verbriefte Briefwahl mache und das dann als möglicher Betrug, als Manipulation, als Fraud dargestellt wird, dann müssen sich die Wähler natürlich fragen, was eigentlich in diesem Lande vorgeht. Und das führt zu großen Irritationen und entweder zu Rückzug oder möglicherweise natürlich auch zu Gewalt.
Was also, das vielleicht noch abschließend gefragt, wünschen Sie sich, Frau Hoppe, für die USA mit Blick auf den Ausgang dieser Wahlen und mit Blick auf die nächsten 4 Jahre?
Ich wünsche mir erstens, dass Joe Biden diese Wahl gewinnt. Und ich wünsche mir zweitens, dass die Demokraten dann daraus die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Und ich wünsche mir, dass über die Demokratie, mit der wir zu tun haben, neu nachgedacht wird. Das klingt jetzt ein bisschen gespreizt und groß, aber ich glaube, dass unser demokratisches Modell, und zwar auch in Europa, und in Europa erleben wir ja ähnliche Entwicklungen, nur in kleinerem Maßstab. Ich wünsche mir, dass darüber nachgedacht wird, auch über neue Formen der Wahl, über neue Formen der Konsensbildung und über eine andere Form der Wählerbeteiligung, nämlich Meinungen zu hören, auch Gremien zu bilden, die sprechen können. Denn alle 4 Jahre zu wählen, das reicht einfach nicht.
Vielen Dank, Frau Hoppe, für das Gespräch und für Ihre Meinung.
Danke.
Das war die Schriftstellerin und Büchner-Preisträgerin und Amerika-Kennerin Felicitas Hoppe zu den Präsidentschaftswahlen in den USA.